PH 88.4. Das Radio der Pädagogischen Hochschule Freiburg.
Es ist wohl eine der bekanntesten Melodien der Welt. Jede Nacht können wir sie im öffentlichen Rundfunk hören, kurz bevor ein neuer Tag anbricht. Sie erklingt häufig dort, wo Menschen demonstrieren, gegen Unrecht, Leid und Intoleranz, aber auch dort, wo Menschen Zeichen setzen, für Hoffnung, Mut und Solidarität. Die Ode an die Freude, heute besser bekannt als die Europahymne. Hier gespielt von der Berliner Philharmonie unter der Leitung von Herbert von Karajan. Ursprünglich zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Ludwig van Beethoven komponiert, wurde die Musik in den 70er Jahren neu aufgelegt, neu arrangiert und ist heute die offizielle Hymne der Europäischen Union und des Europarates. Der Grund? Diese Melodie steht symbolisch für die Werte, die alle Mitgliedstaaten vertreten, wie auch für die Einheit in der Vielfalt. Was sind das für Werte? In ihrem Selbstverständnis steht die EU vor allem für die Achtung der Menschenwürde, für Freiheit, Demokratie und Gleichheit, für Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte von den Personen, die Minderheiten angehören. Und was genau hat diese Musik mit diesen Werten zu tun? Um das zu verstehen, müssen wir uns genauer mit den Geistern befassen, die sie geschaffen haben. Wie wir alle wissen, müssen wir ihre klassische Vorlage, die sogenannte Ode an die Freude, gewissermaßen als Koproduktion zweier Menschen verstehen. Im Jahre 1824 kam es zur Uraufführung von Beethovens letzter großer Sinfonie, weltbekannt als Beethovens Neunte. Diese Sinfonie war außergewöhnlich. Ja, alle seine Sinfonien waren außergewöhnlich, aber die Neunte war es sogar für Beethovens Verhältnisse. Beethoven entschied sich für den Einsatz singender Stimmen. In der damaligen Sinfonie ein kaum vorstellbarer Schritt. Im vierten und letzten Satz dieser neunten Sinfonie baute er einen Chorsatz und vier Solostimmen für Gesang ein. Die Melodie dieses Chorsatzes ist die, die gut 150 Jahre später zur Europahymne ernannt werden sollte. Der Text, der von Beethoven mit dieser Melodie in Töne gesetzt wurde, stammt von Friedrich Schiller, ein Zeitgenosse Beethovens, der im Jahr 1824 schon seit 19 Jahren tot war. Es handelt sich um sein Gedicht mit dem Titel »An die Freude«. Was faszinierte Beethoven so an Friedrich Schiller, dass er sich genau für diesen Dichter und für dieses Werk entschied? Und in welchem Verhältnis stehen Schiller und seine Ode an die Freude zu den Werten der modernen Europäischen Union? Um das zu verstehen, müssen wir auf Spurensuche gehen. Wir müssen uns in das Denken Friedrich Schillers hineinversetzen und verstehen, was es bedeutet, so wie Schiller und Beethoven, als ein Vertreter der Epoche der Klassik zu gelten. Ihr hört Crescendo, die Sendung für klassische Musik auf PH 88.4. Heute geht es ausnahmsweise mehr in Richtung Literatur. Es geht um Friedrich Schiller und um seinen Beitrag zur Hymne der Europäischen Union. Wir hören jetzt Schillers »An die Freude« in einer anderen Vertonung. Die Komposition stammt von Franz Schubert, gesungen von Christoph Brigandion. »An die Freude« von Friedrich Schiller auf PH 88.4. Komponiert von Franz Schubert, ich finde das großartig und einfach toll, wie er dieses Wechselspiel von Strophe und Refrain, das sich im Gedicht vollzieht, auch musikalisch verarbeitet mit den Solostrophen und dann dieser Chorgesang, der den Refrain nach jeder Strophe auskleidet. Wer ist dieser Friedrich Schiller und warum sind ausgerechnet diese seine Verse der Ausgangspunkt für die Hymne, die als offizielles Symbol für die idealistische Einheit Europas gilt? Schillers Leben verlief alles andere als linear und mit seinem geistigen Vermächtnis könnte man ganze Bibliotheken füllen. Eine möglichst lückenlose Übersicht über sein Leben und sein Werk kann darum nicht das Ziel dieser Spurensuche sein. Was wir tun werden, ist, einen von vielen möglichen roten Fäden durch sein Leben und sein Schaffen zu spannen. In 5 Stationen wollen wir Schiller in seiner Entwicklung folgen, bis wir bei dem Schiller angelangt sind, als der er heute allgemein bekannt ist. Eine der beiden großen Lichtgestalten der Weimarer Klassik und Schöpfer der Ode an die Freude. Dazu gibt es musikalische Vertonungen seiner Gedichte, komponiert von keinem Geringeren als seinem Wiener Zeitgenossen Franz Schubert. Beginnen wir mit der ersten Station, Kindheit und Karlsschule. Friedrich Schiller erblickt 1759 in Marbach am Neckar das Licht der Welt, im sogenannten Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Wie man weiß, ist diese so triumphal klingende Bezeichnung damals eher symbolischer Natur. Das Land ist ein zersplitterter Flickenteppich aus verschiedenen Herzogtümern. Schillers Geburtsort liegt im Regierungsbezirk des Herzogs Karl Eugen von Württemberg. Von diesen wird er mit 13 Jahren in die Karlsschule zwangseingezogen. Die Karlsschule ist eine Begabtenschule mit dem Ziel, die zukünftige Elite der Region frühzeitig an den Herzog zu binden. Hier studiert Schiller erst Jura und wechselt dann später zur Medizin. Seinen Abschluss macht er nach 7 Jahren mit einer Arbeit über den Zusammenhang zwischen der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen. Ein Thema, das ihn noch lange beschäftigen wird. Der Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen. In der Zeit an der Karlsschule entstehen außerdem erste Gedichte. Und nach seinem Abschluss in dieser Zeit arbeitet er als Regimentsarzt am Hof des Herzogs und es entsteht in heimlicher nächtlicher Arbeit sein erstes großes Drama, Die Räuber. Das Stück Die Räuber erzählt die tragische Geschichte des adligen Karl Mohr, der von seinem Bruder Franz verleumdet und von seinem getäuschten Vater verstoßen wird. Daraufhin gründet er mit einigen Saufkumpanen eine Räuberbande. Seine guten Ideale trägt er dabei immer in sich, aber letztendlich scheitert er an einer Gesellschaft, die nicht gemacht ist für einen wie ihn. Über ein Kastratenjahrhundert beklagt sich der angeschipste Karl Mohr zu Beginn des Dramas und legt noch übermütig nach mit: Das Gesetz bringt es so mit sich, Fluch über das Gesetz, das zum Schneckengang verderbt, was Aderflug geworden wäre. Stelle mich vor ein Herkerz wie mich und aus Deutschland soll eine Republik werden. Ja, dem Herzog Karl Eugen kann's nicht gefallen, was sein junger Regimentsarzt Schiller da schreibt. Genauso wenig wie der Untertitel, den Schiller seinen Räubern gegeben hat. In Tyrannus, gegen Tyrannen. Das Stückeschreiben wird Schiller verboten und er muss sogar für einige Tage in Arrest. Im September 1782 sieht er keine andere Möglichkeit mehr, als in einer Nacht- und Nebelaktion aus Württemberg zu fliehen und alles hinter sich zu lassen. Er ist zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt. Der Pilgrim, gesungen von Siegfried Lorenz auf PH 88.4 bei Crescendo. Wir beschäftigen uns heute mit dem Leben und vor allem dem Wirken Friedrich Schillers und seinem Beitrag zur großen Europahymne und wir kommen zu Station 2, Flucht und Asyl. Nach seinem Ausbruch aus dem Herzogtum Württemberg flieht Schiller nach Mannheim. Die Räuber wurden hier erfolgreich aufgeführt und er hofft auf eine Anstellung als Theaterdichter. Sein zweites Stück, der sogenannte Fiesco zu Genua, findet allerdings keinen Zuspruch und er zieht enttäuscht weiter. Es ist eine Zeit der rastlosen Wanderung durch verschiedene Orte. Selbstzweifel, Geldsorgen und die ständige Angst, geschnappt und nach Württemberg ausgeliefert zu werden, sind Schillers ständige Begleiter. Er kommt schließlich bei Henriette von Wohlzogen in Thüringen unter, der Mutter eines Studienfreundes. Hier lebt er für eine Weile unter falschem Namen und kann sich wieder intensiver dem Schreiben widmen. Er beendet das dritte Stück, Luise Millerin, das später zu Kabale und Liebe umgetauft wird. Eine Tragödie um die Liebe zwischen einer bürgerlichen Luise und einem adeligen Ferdinand. Eine Liebe, die nicht sein darf und die durch die heimtückischen Spiele der adligen Welt zerstört wird. Mit tödlichen Folgen für unsere Helden. In dem Stück verarbeitet Schiller auch einen wirklichen Skandal seiner Zeit, des Adels. Nämlich, dass deutsche Herzoge ihre Soldaten nach Amerika verkaufen, um sie im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg kämpfen und sterben zu lassen. In Tyrannos gegen Tyrannen scheint also auch in Kabale und Liebe noch seine Leitperspektive zu sein. Ähnlich wie in Die Räuber haben wir die kalte und menschenfeindliche Welt des Adels auf der einen Seite und die fühlende menschliche Welt des Bürgertums auf der anderen. Kabale und Liebe, wie auch Die Räuber, können wir damit als sogenannte bürgerliche Trauerspiele bezeichnen. Diese bürgerlichen Trauerspiele sind das wichtigste Genre in der literarischen Strömung des Sturm und Drang. Der deutsche Sturm und Drang, das hat sich ja jeder schon mal gehört, der entwickelt sich aus der Idee der Aufklärung, was ja so die Überepoche dieser Zeit ist, die Aufklärung, und kann durchaus als radikalisierte Aufklärungsbewegung bezeichnet werden. Die Stürmer und Dringer brechen mit den lang gelebten Traditionen des Theaters, zum Beispiel brechen sie die Regel der drei Einheiten nach Aristoteles auf und auch die Ständeklausel. Inhaltlich kämpfen sie im aufklärerischen Sinne für die Selbstbestimmung des Menschen und gegen Fürstenherrschaft und Untertanengesinnung. Auch aber gegen erzieherische Vernunft und Tugendforderung und für individuelle Bildung. Sie unterscheiden sich vom ursprünglichen Gedanken der Aufklärung vor allem in ihrem Verhältnis zur Rationalität. Ihre Helden leben aus einem fühlenden Herzen heraus, nicht nur aus einem kalten, rationalen Gehirn. Sie werden von einem sogenannten Genie angetrieben, einer urtümlichen schöpferischen Kraft, die man nicht erlernen kann und die sich auch nicht rational erklären lässt. Die Stürmer und Dränger stehen damit unter dem Einfluss des französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau, für den der Mensch von Natur aus gut ist, er aber durch das Leben in der Zivilisation verdorben wird, weil er seine Natürlichkeit verliert. Nur durch das Gefühl und im Gefühl ist die verlorene Natürlichkeit dem Menschen dann wieder zugänglich. Wenn die Helden also aus einem fühlenden Herzen heraus leben, so wie der Räuber Karl Moor und der junge Adlige Ferdinand in Kabale und Liebe, dann können sie mit einem Gespür für das Gute handeln. Schiller hat sich zwar selbst schon in seiner Schulzeit als Aufklärer verstanden, er kann aber in seinem Frühwerk unter diesen Aspekten durchaus als Stürmer und Dränger gesehen werden. So wie etwa auch der frühe Goethe. Mit seinem fertigen Stück Kabale und Liebe in der Tasche reist er ein zweites Mal nach Mannheim und dieses Mal bekommt er die Stelle als Theaterdichter. Er hält eine begeisterte Rede über das Potenzial der Schaubühne, wie er das Theater damals nennt. Das Theater ist für ihn viel mehr als Kunst und Spaß. Für ihn verbindet es die Bildung des Herzens und des Verstandes mit der edelsten Unterhaltung. Es ermöglicht eine Aufklärung für alle, wie ein Kanal des Lichts von einem besser deckenden Teil der Gesellschaft ins gesamte Volk. Außerdem führt das Theater zu einem Ausgleich der Seelenkräfte und spendet das erhabene Gefühl, ein Mensch zu sein. Schiller brennt für das Theater. Zumindest das Mannheimer Theater, damals allerdings nicht für ihn. Sein Vertrag wird nach 2 Jahren nicht mehr verlängert und läuft aus. Schiller ist wieder arbeitslos. Station 3. Leipzig. Es ist das Jahr 1785. Schiller ist 26 Jahre alt und wieder arbeitslos. In solchen Phasen ist es gut, wenn man echte Fans hat. Es erreicht ihn ein Brief aus Leipzig. Der Absender heißt Christian Gottfried Körner und ist ein großer Bewunderer von Schillers Werken. Er holt Schiller zu sich nach Hause und die beiden werden dicke Freunde. Es ist eine gute Zeit für Schiller und beseelt von dieser neuen innigen Freundschaft verfasst er das Gedicht An die Freude. Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein, wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein. Schiller schwärmt hier pathetisch von der Freundschaft und von einer Gemeinschaft von Menschen, die in Freude vereint sind. Aber diese Fassung des Gedichts aus dem Jahre 1785 ist nicht die Version, die Beethoven später vertonen wird. Schiller selbst wird sie zu einem späteren Zeitpunkt seines Lebens noch kritisch überarbeiten. Den Vers »Alle Menschen werden Brüder« gibt es in dieser frühen Fassung noch nicht. Stattdessen heißt es »Bettler werden Fürstenbrüder«. Außerdem gibt es eine Strophe in dieser Fassung, die er später selbst streichen wird. In der letzten Strophe heißt es hier »Rettung vor Tyrannenketten, Hochmut auch dem Bösewicht«. Hoffnung auf den Sterbebetten, Gnade auf dem Hochgericht. Wir sind 1786 noch nicht bei dem Schiller angekommen, den Beethoven später vertonen wird. Seine bedeutendste Wendung hat er noch vor sich. Er schreibt das Prosastück Verbrecher aus verlorener Ehre in Leipzig und entdeckt eine neue Leidenschaft. Er beschäftigt sich zum ersten Mal ausgiebig mit der Geschichtswissenschaft. 2 Jahre später erlebt Schiller einen ganz besonderen Abend. Bei einem arrangierten gemeinsamen Abendessen lernt er sein großes Idol kennen, Johann Wolfgang von Goethe, der weit bekannte Literaturstar und Geheimrat in Weimar. Es läuft allerdings alles andere als gut für Schiller, denn Goethe zeigt sich nicht besonders interessiert an ihm, der Abend vergeht, Goethe bleibt ihm fremd. Schiller beschäftigt sich weiterhin weniger mit dem literarischen Schreiben und mehr mit der Geschichtswissenschaft. Er veröffentlicht seine erste historische Abhandlung über die Geschichte der Niederlande. Es wird ein großer Erfolg und Schiller wird für eine Professur für Geschichte in Jena einberufen. Vorgeschlagen wurde er dafür von niemand Geringerem als Goethe. Es bleibt die Frage, wollte Goethe ihm doch einen Gefallen erweisen? Oder wollte er mit einem geschickten Schachzug vielleicht einen möglichen literarischen Konkurrenten von sich fernhalten? Schiller jedenfalls reist nach Jena an die Hochschule, die heute den Namen Friedrich-Schiller-Universität trägt. Punschlied im Norden zu singen, in Töne gesetzt von Franz Schubert, geschrieben von Friedrich Schiller. Ihr hört PR 88.4, das Musikspezial für klassische Musik Crescendo. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit dem Literaten Friedrich Schiller. Aus seiner Feder stammen die Verse, die in ihrer Vertonung durch Ludwig van Beethoven zu der Melodie geführt haben, die heute symbolisch für die idealen Werte des vereinten Europas stehen. Die Europahymne steht symbolisch für die Achtung der Menschenwürde, für Freiheit, Demokratie und Gleichheit, für Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte. Was genau haben diese Werte mit Friedrich Schiller zu tun? Dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen. Wir haben uns mit seiner Ausbildung zum Mediziner an der Karlsschule in Stuttgart beschäftigt, seiner Flucht vor dem Regime und seine kurze Zeit als Theaterdichter in Mannheim. Aus dieser Zeit stammen seine Frühwerke wie Die Räuber oder Kabale und Liebe, die zur literarischen Strömung des Sturm und Drang gezählt werden. Wir sind ihm nach Leipzig gefolgt, wo er bei einem Bewunderer und Freund Gottfried Körner untergekommen ist und eine frühe Fassung der Ode an die Freude dichtete. Danach hat er sich weniger mit Literatur und mehr mit Geschichte auseinandergesetzt und wurde schließlich von Johann Wolfgang von Goethe für eine Geschichtsprofessur in Jena vorgeschlagen, an der heutigen Friedrich-Schiller-Universität. In dieser Phase seines Lebens soll sich Schillers Denken grundlegend ändern. Hier beginnt die vierte Station, Jena 1789. Schiller hält seine ersten Vorlesungen in Jena und die Säle platzen quasi aus allen Nähten. Jeder kommt heran und will den großen Dichter und Dramatiker hören und sehen. Wahrscheinlich geht es sogar weniger um das, was er erzählt, um Universalgeschichte, sondern eher darum, wer es erzählt. Privat verlobt er sich in dieser Zeit und er veröffentlicht sein zweites historisches Werk, eine Abhandlung über die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges. In seiner ersten Vorlesung, der Antrittsvorlesung, nennt er seine Zeit, die wir heute als das Zeitalter der Aufklärung bezeichnen, ein Zeitalter der Vernunft. Im Gedicht Die Künstler außerdem schwärmt er und feiert es als ein glanzvolles Jahrhundert der Aufklärung, voll von grellem Licht, die über die ganze gesamte Menschheit erstrahlt. Es scheint alles gut zu laufen für Schiller, doch dann wird er sehr krank. Lange Zeit ringt er mit dem Tode und in dieser Phase, auf dem fast schon Todesbett, manchmal wird er für tot gehalten, in dieser Phase entdeckt er wieder eine neue Leidenschaft, die Philosophie. Im Krankenbett beschäftigt er sich ausgiebig mit Immanuel Kant, studiert seine Werke zur Kritik der reinen Vernunft und zur Kritik der Urteilskraft. Während derselben Zeit, während Schiller in Jena ankommt, überschlagen sich im Nachbarland Frankreich die Ereignisse. 1789 bricht mit dem berühmten Sturm auf die Bastille endgültig die große Revolution aus, die die Herrschaftsverhältnisse in Frankreich umwerfen sollte. Wie viele Intellektuelle in Deutschland ist Schiller am Anfang begeistert von dieser kräftigen Revolution. Die Revolutionäre selbst verstehen sich als Kämpfer für die Freiheit, als das Produkt aus Aufklärung und Mut. Allerdings im Anschluss entwickeln sie sich selbst zu Schreckensherrschern und gehen gnadenlos mit sogenannten Feinden der Revolution um. Diese Feinde der Revolution, das kann zum Beispiel auch eine Frau sein. Es gab eine Frau, ich weiß ihren Namen nicht mehr. Sie hatte eingefordert, dass die neuen Grundrechte der französischen Revolution auch für Frauen gelten sollen, nicht für Männer. Auch sie wurde hingerichtet. Ja, man kann sagen, die Fallbeile der Guillotinen, sie standen nicht mehr still und Schiller packt das nackte Entsetzen. In einem Brief schreibt er von Barbarei und empörender Verwilderung, die die Revolution hervorgebracht hat. Von der Aufklärung, auf die sich die Revolutionäre berufen und die sich nun als schmeichlerischer, lieblicher Wahn zu erkennen gibt. Die Aufklärung, die Schiller sich erträumt hatte, sollte zu einem moralischen Weltenbau verhelfen und Licht in die Finsternis bringen. In der Praxis aber hat sie versagt, wie er erkennt. Schillers Diagnose: Der günstigste Moment fand eine verderbte französische Generation, unfähig zur Freiheit und in der revolutionären Exposition lediglich auf elementare tierische Triebe und Interessen zurückgeworfen. Die Aufklärung hat in der Praxis versagt, weil sie keinen veredelnden Einfluss auf die Gesinnung hat. Dem Licht der Aufklärung fehlt die Wärme. Es fehlt das erwärmte Herz, das dem kühlen Kopf gegenübersteht. Genau diese Wärme will Schiller dem Licht der Aufklärung selbst schenken. Und er beginnt, auf der Basis seiner Kant-Studien selbst philosophische Studien zu verfassen. Es entstehen die philosophischen Schriften über Anmut und Würde und über die ästhetische Erziehung des Menschen. Hier hofft Schiller, eine Veränderung antreten zu können. Und auch Johann Wolfgang von Goethe liest diese Schriften und er bemerkt eine geistige Verwandtschaft zwischen sich selbst und Schiller. Da ist etwas im Denken Schillers, was sie beide verbindet. Die beiden großen Schriftsteller nähern sich 6 Jahre nach ihrer ersten enttäuschenden Begegnung doch noch einander an. Sie schreiben sich lange Briefe und entwickeln, aufbauend auf Schillers Gedanken, eine neue Literaturtheorie. Es ist der Beginn einer tiefen Freundschaft und es ist der Beginn einer idealistischen literarischen Strömung, die als Weimarer Klassik in die Geschichtsbücher eingehen wird. Station 5. Schiller und Goethe. Es ist wahrscheinlich die produktivste Symbiose der deutschen Literaturgeschichte. Friedrich Schiller und Johann Wolfgang Goethe. Nach Schillers Tod soll Goethe gesagt haben, einer von uns ist ohne den anderen nicht zu verstehen. Es ist selten, dass Personen gleichsam die Hälften voneinander ausmachen. Sich nicht abstoßen, sondern ergänzen. Beide Schriftsteller verhelfen sich gegenseitig zu neuer Blüte. Sie duellieren, kritisieren und inspirieren sich und treiben sich damit gegenseitig zu literarischen Höchstleistungen an. Ein Beispiel dafür ist das Jahr 1797, das Schiller selbst als das Balladenjahr bezeichnet hat. In diesem Jahr veröffentlichen beide unzählige Balladen. Man muss sagen, sie zimmern Vers um Vers zusammen und versuchen sich damit immer wieder gegenseitig zu übertrumpfen. Deswegen der Titel Balladenjahr. Die Ballade war damals schon eher ein volkstümliches Genre. Ihr kennt das, das ist eine Mischung aus lyrischen und epischen Elementen, also erzählender Lyrik, wenn man so will. Aber diese beiden Autoren haben das Volkstümliche herausgenommen und haben diese Ballade als Medium benutzt, um ihre bedeutenden Ideen unter das Volk zu bringen. Ganz im Geiste der Weimarer Klassik, da kommen wir gleich noch drauf. Schiller ist begeistert, er lehnt eine weitere Professur ab und widmet sich wieder hauptamtlich der Literatur. 1799 zieht er schließlich mit seiner Familie in Goethes Heimatstadt Weimar, dem Ausgangspunkt der Weimarer Klassik. Hier entstehen Schillers berühmte späte Dramen wie Maria Stuart oder Wilhelm Tell, genauso wie die Gedichte Das Lied von der Glocke und die späte Fassung von An die Freude, das Ausgangsgedicht unserer Europahymne. Diese Werke werden anders als frühere Werke Schillers der Weimarer Klassik zugeordnet. Was zeichnet sie aus? Goethe und Schiller sind beide unzufrieden mit der Gesellschaft, in der sie leben. Sie sind allerdings gegen eine Revolution, nachdem sie am Beispiel Frankreich gesehen haben, wohin dieser Gefühlscocktail von Aufklärung, Mut und Wut führen kann. Was sie wollen, ist eine allmähliche Verbesserung der Menschen und der Gesellschaft durch die Kraft der Kunst. Und mit ihren Werken wollen sie ihren Teil dazu beitragen. Die Grundlage dafür bilden Schillers philosophische Schriften. Es sind komplexe Gedankengänge mit großer Tiefe, aber um die Ode an die Freude angemessen zu verstehen, ist ihr Grundverständnis von größter Wichtigkeit. Ich will darum die wichtigsten Punkte in aller Kürze zusammenfassen. Wir erinnern uns an Schillers Abschlussarbeit an der Karlsschule. Über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen. Diese Gedanken von den zwei Teilen des Menschen und ihrem spannungsgeladenen Verhältnis haben ihn nie losgelassen. Als er sich 1791 mit Immanuel Kant beschäftigt, sieht er, dass auch Kant von ähnlichen zwei Naturen des Menschen ausgeht. Kant sagt, dass das Heil des Menschen darin liegt, dass die Vernunft die Sinnlichkeit beschränkt und unterdrückt und dass Freiheit bedeutet, sein Handeln aus der Vernunft heraus selbst zu bestimmen. Schiller widerspricht hier. Die Natur hat den Menschen, so sagt er, zu einem Wesen mit einer vernünftigen und einer sinnlichen Natur gemacht. Damit hat sie ihn quasi verpflichtet, nicht zu trennen, was sie selbst verbunden hat, also nicht den Triumph der einen Seite auf die Unterdrückung der anderen Seite zu gründen. Kurz gesagt, für Schiller liegt das Heil des Menschen darin, dass die vernünftige und die sinnliche Seite des Menschen in so einem Verhältnis zueinander stehen, dass die eine ihre Herrschaft geltend machen kann, ohne dass die andere in ihrer Eigenart und Freiheit beeinträchtigt wird. Es geht um Harmonie. Die sinnliche und die geistige Natur sollen vereint werden. Wenn diese Harmonie von Sittlichkeit und Vernunft, von Neigung und Pflicht gelingt, wem das gelingt, den nennt Schiller eine schöne Seele. Und der sichtbare Ausdruck für diese schöne Seele ist die Anmut, die Gestalt der Anmut eines Menschen. Die Anmut ist eine Art von Schönheit, die nicht naturgegeben, sondern produziert, also selbstgemacht ist. Die schöne Seele ist für Schiller der Idealzustand des Menschen und weil beide Seiten des Menschen dann ausgeglichen sind, verliert die Seele dann ihre Freiheit nicht unter strengem Pflichtdenken, wie es bei Kant gefordert ist. Auf der anderen Seite aber behält sie gleichzeitig ihre Form, weil die Zügellosigkeit der sinnlichen Triebe sie nicht überwältigt. Jetzt aber ruht diese schöne Seele nicht immer in ihrem Idealzustand, sondern auch sie wird von Affekten heimgesucht, zum Beispiel von Leid oder von Leidenschaften. Nehmen wir als Beispiel Maria Stuart aus dem gleichnamigen Drama von Schiller, eine schottische Königin. Ihre eigentlich schöne Seele ist mit ihrem eigenen Todesurteil konfrontiert und Maria Stuart wird von wilder Leidenschaft bestürzt. In diesem Moment ist es dann ihr Wille, der den Kampf aufnehmen muss, um die schöne Seele vor der Übermacht ihres sinnlich-animalischen Teils zu bewahren. In diesem Kampf gegen die Affekte beweist die Seele Erhabenheit und die moralische Kraft, mit der gekämpft wird, zeigt sich im äußerlichen Ausdruck der Würde. Maria Stuart strahlt Würde aus, weil sie eine Kraft hat, mit der sie gegen ihren tierisch-animalisch-sinnlichen Teil ankämpft. Es ist ein komplexes, aber eigentlich sehr nachvollziehbares Konstrukt, das Schiller da aufbaut. Die schöne, ausgeglichene Seele überlässt der tierisch-sinnlichen Seite im Menschen grundsätzlich gleichberechtigte Freiheit. Wenn Affekte laut werden aber und die sinnliche Seite zur Übermacht neigt, dann muss sie durch eine moralische Kraft beherrscht werden. Diese Kraft äußert sich als Würde, die Seele wird in diesem Kampf groß und erhaben. So sehen wir es dann eben auch bei Maria Stuart. Die schottische Königin Stuart wird zum Tode verurteilt und nimmt das Urteil letzten Endes erhobenen Hauptes entgegen. Die Kraft, mit der sie ihre tierische Seite, also etwa den unbedingten Überlebenstrieb, beherrscht, nehmen wir von außen als Würde wahr. Sie kommt uns würdevoll vor und sie bewahrt das Gleichgewicht ihrer beiden Naturen und triumphiert so am Ende in Erhabenheit. Und das, obwohl sie sachlich gesehen auf der Verliererseite steht in dem Drama. Die Ausgeglichenheit zwischen Tier und Geist, zwischen Sinnlichkeit und Vernunft, zwischen Pflicht und Neigung ist für Schiller, wie gesagt, der Idealzustand des Menschen. Und es ist der einzige Zustand, in der der Mensch wirklich frei ist. So lässt sich ungefähr sein Aufsatz über Anmut und Würde zusammenfassen. In seiner Schrift über die ästhetische Erziehung des Menschen geht er dann noch einen Schritt weiter und macht aus dieser Idee eine Gesellschaftstheorie. Und aus dieser Gesellschaftstheorie entwickelt dann schließlich die Weimarer Klassik ihre Schriften. Ich habe es schon erwähnt, Schiller und Goethe wollten beide eine bessere Gesellschaft, aber nicht durch Revolution. Für Schiller war das vollkommenste aller Kunstwerke der Bau einer wahren politischen Freiheit. Und diese Freiheit ist nur möglich durch die Veredelung des Menschen zu schönen Seelen. Darüber hinaus muss der Mensch wieder lernen, sich in seiner Totalität als Mensch zu fühlen. Schiller sagt, das hätte er infolge des Fortschritts und der Zivilisation seit der Antike mehr und mehr verlernt, weil er immer nur noch ein Teil eines großen Ganzen war, aufgrund von Arbeitsteilung, von Rationalisierungen. Der Mensch ist quasi nur noch ein Bruchstück und er muss auch wieder lernen, sich in seiner Totalität als Mensch zu begreifen und zu fühlen. Die Wiedergewinnung der Totalität des Menschen und auch der Ausgleich seiner Naturen sind also die Voraussetzung für einen idealen neuen Staat der Freiheit. Für Schiller können die Voraussetzungen für die notwendigen Veränderungen dabei nur im Inneren des Menschen geschaffen werden, nicht im Äußeren. Dass der Mensch seine beiden Naturen wirklich in Einklang bringt, ist für ihn außerdem nur ein Ideal. Das kann als Idee existieren, auch literarische Figuren wie eben Maria Stuart oder Wilhelm Tell, die können das entwickeln, das ist ja quasi nur eine Idee. Aber in der schlichten Realität der Menschen ist es nicht erreichbar. Das weiß auch Schiller, es ist ein Ideal. Was er aber für möglich hält, ist die Versöhnung dieser beiden streitenden Triebe und ihre Vereinigung durch einen dritten Trieb, nämlich den Spieltrieb. Es würde jetzt zu weit gehen, das in allen Einzelheiten auseinanderzunehmen, aber wir können festhalten, im Spiel liegt für Schiller die Möglichkeit, dass sich alle menschlichen Kräfte freudig und frei entfalten. In einem seiner berühmtesten Zitate stellt er fest, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Der spielende Mensch ist für ihn ein freier, schöpferischer Mensch und somit auch der Künstler. Denn auch der Künstler ist ein spielender Mensch, denn der Künstler schafft aus Neigung, ohne fremdbestimmt zu sein. Und nicht nur der Künstler selbst, sondern auch der Kunstgenießer, der Rezipient, hat an dieser Freiheit teil. Denn das Kunstwerk befriedigt seinen Geist und das Wohlgefallen, das er an dem Kunstwerk hat, ist frei von Begierde und Zweckhaftigkeit. Also, im arbeitenden Künstler, genauso wie im kunstgenießenden Menschen, sind für Schiller die sinnliche und die geistige Natur in Harmonie. In dieser Situation bildet sich der Mensch eine schöne Seele heraus und erlebt das erhabene Gefühl, ein Mensch zu sein, im totalen Sinne. Klar, ganz schön hochgestochen. Was sind jetzt die praktischen Schlussfolgerungen aus dieser Theorie? Nach Schiller muss nicht jeder Mensch ein Künstler sein. Aber jede Art von Erziehung, die den künstlerischen Raum gibt, also die den Umgang mit Kunst fördert und auf Kreativität setzt, fördert für ihn im Menschen das, was Schiller als ästhetischen Zustand bezeichnet. Und dieser ästhetische Zustand vermittelt dem Menschen das Erlebnis der Freiheit. Das ist aus heutiger Perspektive durchaus ein klares Plädoyer dafür, dass zum Beispiel Musik, Kunst und Theater an der Schule vielleicht doch nicht so unwichtig sind, wie manche Menschen in der Bildungspolitik das gerne behaupten. Ja, Schiller sagt, dass künstlerische Erfahrungen Harmonie in das Individuum bringen, es erlebt wahre Freiheit und es erlebt das Gefühl, ein Mensch zu sein. Und mit solchen Individuen ist nach Schiller ein idealer Staat möglich und auch nur mit solchen Individuen. Denn wo die Menschen untereinander Freiheit geben können, weil sie selbst frei sind, da kann ein idealer Staat existieren. Diese Menschen kennen ihre eigene Menschenwürde und können sie darum auch in anderen achten. Und weil die Menschen in ihren zwei Naturen ausgeglichen sind, also in dem sinnlichen und in dem vernünftigen geistigen Trieb, muss kein Mensch den anderen fürchten. Also, mit ihren Werken der Weimarer Klassik wollten Schiller und Goethe dem Menschen ästhetische Erfahrungen ermöglichen. Sie wollten ihnen in Gedichten und vor allem aber im Theater das Schöne zeigen, die Anmut, die Würde und die Erhabenheit. Und mit den Mitteln der Kunst wollten sie damit freiere und vor allem bessere Menschen aus ihnen machen. Und in einem langen Prozess sollte somit auch die Welt eine bessere werden. Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Schiller und Goethe waren Idealisten. Und der Lauf der Geschichte hat gezeigt, dass es bei den Idealen bleiben sollte. Und weder die Menschen noch die Gesellschaften den von Schiller und Goethe vorgezeigten Weg langfristig eingingen. Schon von manchen ihrer Zeitgenossen wurden sie heftig kritisiert. Abgehoben, arrogant, elitär. Auch spätere Schriftsteller wie der Realist Georg Büchner lassen kein gutes Haar an dem Idealismus von Schiller. Ein Dichter, so sagt Büchner, sollte die Welt darstellen, wie sie ist und nicht, wie sie sein sollte. Beethoven aber hat sich scheinbar von ihm entzünden lassen. Es ist bekannt, dass auch er ein begeisterter Anhänger der klassischen Ideale von Freiheit und Selbstentfaltung war. Und auch heute scheint es oft, als könnten wir nicht weiter von dem entfernt sein, was Schiller sich für die Menschen und die Welt erträumt hatte. Und doch schwingen seine Ideale vom Schönen und Guten, von der Würde und dem Erhabenen, von der politischen und von der allgemeinen Freiheit immer implizit mit, wenn irgendwo diese Melodie gespielt wird. Und wo kämen wir denn hin, wenn keiner mehr auf Ideale hoffen würde? Ihr hört Crescendo auf PH 88.4. Heute mit Friedrich Schiller, Ludwig van Beethoven und der Ode an die Freude. Bis bald, auf Wiederhören.